7.5. Radio Lora 97,5 MHz, das ist eine Sendung von der Vernetzung der freien Radios. Viel Spaß! Ihr hört das Sonderangebot auf Radio Lora. Wir hören eine Sendung von Radio Frei aus Erfurt. Der Titel der Sendung ist: Das ist ja wohl Filme machen, Schmerz in Kunst und Kunst in Freiheit zu verwandeln. Ein Interview mit Chiara Fleischhacker.
Eine alleinerziehende Mutter hat die Branche nicht vorgesehen. Und wir reden hier von der Filmbranche. Und einer, der mit der Filmbranche, also das ist über seine Branche, das ist Reinhard. Und er ist jetzt, muss mich unterstützen bei der Branche. Reinhard.
Ich helfe gern, Carsten, aber ich habe natürlich mit der Filmbranche nur indirekt zu tun. Also ich moderiere mit das Filmmagazin, insofern habe ich schon sehr viel damit zu tun. Aber ich kenne mich nicht innerhalb der Strukturen aus.
Ah ja, aber da haben wir jemanden, der sich auskennt, die sich auskennt. Aber ich meine, das ist ja so, mit alleinerziehenden Müttern, da fallen mir noch viele andere Branchen ein, die nicht für alleinerziehende Mütter vorgesehen sind. Dennoch hat sie sich durchgesetzt und durfte, also hat einen abendfüllenden Spielfilm gemacht. Also sie musste einfach oberglücklich sein.
Wer ist denn sie? Du machst das so neugierig.
Chiara Fleischhacker, sie ist da. Hallo Chiara.
Hallo, schön, dass ich da sein kann.
Das ist doch eigentlich ein Privileg. Also viele, die von Absolventen von Hochschulen kommen, die Film, die auch gut sind, dürfen niemals in ihrem Leben einen abendfüllenden Spielfilm machen. Du durftest das. Bist du im siebten Himmel? Bist du happy?
Ja, happy. Aber vor allem für meine Forderung einzustehen, also nicht nur happy, das Privileg gehabt zu haben, weil letztendlich werden wir ausgebildet, um genau das zu tun. Deswegen sollte es natürlich kein Privileg sein. Ich bin sehr glücklich, dass wir so viel Antrieb hatten und Relevanz gesehen haben, das zu tun und das durchgehalten haben. Ja. Und vor allem auch jetzt dafür arbeiten, die Bedingungen beim Dreh für uns, für unsere Produktion zu ändern und das einfach nicht zu akzeptieren, wie der Standard immer noch oft ist.
Genau. Du hast gleich ausgeteilt bei der ersten, wie nennt die Laudatio, nicht bei deiner Dankesrede, und hast im Grunde der Branche eins mitgegeben, der Filmbranche, nämlich du hast gesagt, dass eben alleinerziehende Mütter in der Branche nicht vorgesehen sind. Man muss dazu sagen, über den Film, der am 28.11. in die Kinos kommt, über den wir jetzt reden, der in Erfurt gedreht wurde, der dein kleines Baby ist, der hat gestartet auch mit dem Mutterwerden. Also du hast eine Tochter geboren und gleichzeitig das Projekt angefangen. Das Leben kann man nicht so richtig planen, oder?
Das Leben kann man nicht planen. Manchmal ist es sinnvoll, es zu planen, weil bei der Entscheidung, Mutter zu werden zu dem Zeitpunkt und auch bei der Entscheidung, Langspielfilm zu machen, das waren schon Vorüberlegungen, die da mitgespielt haben. Also es war jetzt keine spontane, impulsive Idee, sondern ich habe mich schon auch auf die Region Thüringen zum Beispiel sehr bewusst eingelassen, weil ich wusste, hier gibt es Förderstrukturen, die total unterschätzt sind, die mich aber über diese lange Strecke bringen können. Ich habe hier familiäres Umfeld, das war natürlich Entscheidung, weshalb ich sogar nach Erfurt zurückgezogen bin. Und auch die Entscheidung, Langspielfilm zu machen, war jetzt nicht, dass ich gesagt habe, okay, ich würde es gern probieren, sondern ist in unserer Branche auch eigentlich das Mittel, um zu bestehen. Deswegen war das ziemlich klar, dass ich irgendwie Wege finden muss, um beides zu kombinieren, weil ich auch meinen Kinderwunsch nicht nach hinten schieben wollte. Das ist auch eine Schwierigkeit, die ich mitbekomme bei Kolleginnen, dass das vielleicht ein Mittel, aber nicht unbedingt die Lösung ist. Also es führt zu neuen Konflikten. Deswegen war mir klar, ich fahre das parallel in dieser Extreme, die wir da, ja, durchgeführt haben.
Können wir nochmal sagen, also wir werden gleich auch über den Film reden, Vena, also haben wir schon vorher erwähnt, aber können wir nochmal sagen, direkt heißt der Film, Carsten hat schon gesagt, in genau einem Monat läuft er auch in Erfurt an, und nichtsdestotrotz, wir werden auch nochmal drauf eingehen, die letzten 4 Jahre hat dich der Film begleitet, so wie dich deine Tochter begleitet hat, die dir auch in der Zeit geboren wurde, was du gesagt hast, und jetzt, nachdem du diese Rede gehalten hast, und das ist ja schon auch mutig, man kann sich das ja auch anschauen, und ich glaube, du hast wahrscheinlich auf dem Weg nach vorne gedacht, wie waren denn die Reaktionen danach darauf, weil es ist ja immer schnell gesagt, die Leute sagen, gut, und dann passiert nichts, aber wie waren die Reaktionen danach?
Ja, vielleicht erst nochmal zur Rede. Also es gab ja wirklich in diesen 4 Jahren viele Momente, wo ich gerne was gesagt hätte und in die Branche gegeben hätte. So habe ich die auch eingeleitet. Und da hat sich einfach viel angesammelt. Ich wusste tatsächlich nicht genau, was ich auf der Bühne sagen werde. Also es kam irgendwo aus tiefstem Herzen und aus tiefster Notwendigkeit. Und wahrscheinlich ist es mutig von außen. Ich sage relativ oft, was ich denke. Und man hat wahrscheinlich als alleinerziehende Mutter auch weniger Ängste bei allem, was einen umgibt. Also solange man die Basis stabil hält und dieses Konstrukt alleinerziehende Mutterschaft aufrechterhält, wird man angstfreier mit den anderen Dingen im Leben. Wahrscheinlich kommt daher auch dieser Mut und auch zu wissen, ich habe einen starken Rückhalt unter meinen Freundinnen und in meinem familiären Umfeld, gibt natürlich Sicherheit, erstmal solche Sachen zu sagen. Und ich sehe auch gar keine Möglichkeit, das nicht zu tun, weil ich es inakzeptabel in vielen Stellen finde. Und die Reaktionen waren total überwältigend. Also es kamen viele, viele Menschen auf mich zu, auch Väter, aber vor allem tatsächlich Frauen, die auch geweint haben. Also es gab dann doch sehr emotionale Reaktionen. Ich habe dann teilweise auch mitgeweint. Manche haben dann über ihre Phase geredet, wo sie gerade stillen und auch total überfordert oder so überrascht sind, wie Mutterschaft eigentlich ist. Und ich hatte das Gefühl, dass sich da wie so ein kollektives Trauma irgendwie so explodiert ist und alle wahnsinnig emotional waren und ich da scheinbar doch einen Kern getroffen habe, der zu selten zur Aussprache kommt und der öfters gesehen werden möchte. Und ich habe auch in anderen Bereichen eine Freundin, die oder eine Bekannte, die im sozialen Beruf arbeitet, die war auch total ergriffen und meinte, dass das, was ich gesagt habe, ja nicht nur auf unsere Branche zutrifft, sondern auf viele Bereiche. Wahrscheinlich geht es da sehr um zu langes Akzeptieren von Arbeitsbedingungen, zu wenig Einstehen für sich selber, zu wenig einfordern, dass man auch finanziell irgendwie gesehen wird oder dass man auch für seine Arbeit die Gage oder das Gehalt einfordert, was einem zusteht. So.
Wir reden in Rätseln natürlich wie immer, denn die Rede, die du gehalten hast, die hast du gehalten, als du einen Preis bekommen hast. Der Film hat einen Preis bekommen. Du warst ja super glücklich oder ihr wart super glücklich, denn der Film Vena hat den First Step Award bekommen. Also es ist ein Nachwuchspreis. Bis wie alt muss man da, darf man da noch sein, bis man das Ding bekommt?
Keine Ahnung, ich glaube, es geht darum, dass es ja mein Abschluss- und Diplomfilm ist von der Filmakademie. Ich weiß nicht, ob der von mit der Altersgrenze gedeckelt ist. Aber
ist schon eine Nummer, so einen Preis zu bekommen, ist schon der renommierteste Preis. Ja. Kann man schon stolz sein, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Und kann man, um das mal einzuordnen, wie du es gerade gesagt hast, es geht um die Abschlussfilme von Filmhochschulen, von deutschsprachigen Filmhochschulen. Und wenn man innerhalb dieser Abschlussfilme sozusagen dann den Hauptpreis bekommt, ist das schon was. Und wir können nur empfehlen, also zwei Dinge können wir empfehlen. Einmal die Rede sich noch anzuhören, wenn das kann man im Internet sich tun von Kira Fleischacker.
Ist auch online, ne?
Und ist auch online. Und natürlich verweisen wir auch gerne nochmal, du warst ja schon mal Gast in unser früheres Gespräch, da werden viele Themen jetzt nochmal auftauchen. Vor zwei Jahren warst du zuletzt hier. Was mir noch aufgefallen ist, also neben dem Emotionalen, was du schon beschrieben hast, dass ja schon auch dort auf der Bühne war deine Hauptdarstellerin Emma Nova ja auch mit und ihr habt auch ein sehr enges Verhältnis. Also es ging sehr emotional insgesamt zu. Und die Kamerafrau hat ja auch noch einen Preis bekommen, also Lisa Jilk.
Genau, ich wollte nochmal darauf eingehen, dass ja zuerst Lisa den Michael-Ballhaus-Preis gewonnen hat für ihre Kameraarbeit in Vena. Und als sie aufgerufen wurde, habe ich einfach nur Rotz und Wasser geheult. Und ich war selber überwältigt von meiner Reaktion. Aber da haben sich doch sehr viele Emotionen angestaut. Und wir haben sehr viel für unseren Film einstehen müssen. Und das war dann einfach so das Ventil, das alles rauszulassen. Und auch mit Emma. Ja, wir haben ein sehr, sehr vertrautes Verhältnis. Wir haben einfach sehr lange an dem Film zusammengearbeitet und das verbindet natürlich. Mir fehlt immer so ein bisschen die Außenperspektive, wie man das nicht haben kann. Aber wahrscheinlich ist es doch schon besonders, das Vertrauensverhältnis, die Sicherheit, das Klima auch, das wir versucht haben aufrechtzuerhalten, was sehr schwierig war unter den Drehbedingungen. Also da kam Emma und ich hatten auch einen Konfliktpunkt während des Drehs, wo auch auf beiden Seiten dann Tränen geflossen sind, weil wir auch an der anderen Seite sehr emotional geworden sind. Ne? Also wir sind einfach auch Täler durchlaufen zusammen, muss man so sagen. Ja.
Du hast den Effekt beschrieben, dass da wie was rausgebrochen ist, ein Emotionsvulkan nach deinem Hinweis, wie menschenunfreundlich die Branche ist und vor allen Dingen für Menschen, die alleinerziehend ein Kind großziehen und so weiter dass Leute geweint haben. Wie erklärst du dir das psychologisch? Du hast ja auch zwei Jahre Psychologie studiert. Wieso ist diese Verdrängungsleistung so stark? Gerade in der Branche, die ja auch politisch ist, wo Leute sich äußern, in der Kreativbranche, dass Menschen nicht in der Lage sind zu streiten oder das zu sagen, dass da muss Kira Fleischacker kommen und das sagen und dann bricht das raus. Wieso ist das nicht Dauerthema?
Ja, also ich glaube, da gibt's verschiedene Blickwinkel, die man heranziehen könnte. Ich denke, einmal sind wir natürlich sehr geprägt von den Rollenbildern, die wir aus Filmen kennen. Also ich glaube, das Frauenbild hat sich über Jahrzehnte in eine Richtung entwickelt, wo wir uns als Frau drüber definieren, was sehr weit entfernt ist von dem, was wir sein könnten. Ich glaube, da gibt's ein großes Manko noch, mehr Sichtbarkeit für komplexe Frauenfiguren zu schaffen, die nicht nur über ihren Körper, sondern über ihren Geist, über ihre Ideen, über ihre Emotionen definiert sind. Und dann in der Filmbranche selbst herrschen natürlich sehr viele Abhängigkeiten. Also gerade im Cast-Bereich ist es natürlich so, dass viele Schauspielende Angst haben, nicht wieder besetzt zu werden, aber auch in Crew-Positionen.
Was für Positionen?
In Crew, also am Set, also so, Set, okay. Set gewählt, ja. Genau. Dass da natürlich einfach Machtmonopole immer noch bestehen, dass es einfach Angst besteht, nicht wieder besetzt in dem Fall zu werden. Und ich hatte schon oft auch während des Drehs oder der Produktion das Gefühl, dass ich sehr selbstbewusst bin mit dem, was wir machen und deswegen auch ganz klar meine Bedingungen einfordere. Aber da hat mich auch die alleinerziehende Mutterschaft hingebracht, dass ich gar keine Wahl hatte, nicht meine Bedingungen einzufordern, weil es uns einfach nicht gegangen wäre. Also ich war vor 5, 6 Jahren auch noch das nette, liebe Mädchen, das gerne noch mal eine Extraschleife gearbeitet hat, unentgeltlich und auch hier am Wenigemarkt irgendwie mit 15 für 4 Euro die Stunde gekellnert hat, weil es mir Spaß gemacht hat. Und dabei davon bin ich so weit entfernt. Aber die Strukturen, in denen wir uns gesellschaftlich, das ist ja nicht nur die Filmbranche, befinden, die habe ich erst sehr praktisch als Mutter und dann als alleinerziehende Mutter erfahren und dann die Notwendigkeit gehabt, für mich einzustehen, um zu überleben faktisch so. Und da hatte ich einfach nichts zu verlieren, weil sonst hätte ich es einfach alles verloren. Also entweder geht es richtig und es geht oder ich kann keine Filme machen. Und ich bin so angetrieben davon, Filme zu machen, dass ich das eingefordert habe und mir sehr wünsche, dass alle das einfordern. Genauso wie ich mir ganz stark wünschen würde, dass Schauspielerinnen und auch Schauspieler Rollen nicht mehr spielen müssen, die sie überhaupt nicht vertreten. Ich glaube,
da kann man ja sogar mal reingehen. Das ist werden wahrscheinlich viele sich wünschen, aber natürlich, da sind wir über dem Thema, dass ja viele Leute, viele Schauspielende ja auch Rollen annehmen, weil sie zwischendurch Geld verdienen müssen. Also man hat immer eine Filmografie, selbst von angesehenen Schauspielerinnen und Schauspielern, und denkt, was macht Sandra Hüller in Fuck You Goethe 3 oder so.
Ja, ist das so, ja?
Also sie hat da mitgespielt, ja. Aber ich glaube, sie hat da wirklich mitgespielt. Sie wollte es einfach mal tun. Also ja, das gibt's natürlich auch. Also genau. Ich glaube, das hat jetzt nicht mal so finanzielle Gründe, aber manchmal ist das so, ja.
Genau, natürlich ist es auch eine Branche, in der sehr unregelmäßige Einkommen sind. Das erhöht natürlich nochmal den Druck. Und dann ist es ja auch einfach so, dass die Qualität in gewissen Bereichen von Drehbüchern halt einfach wirklich nicht so hoch ist. Oder wie gesagt, man könnte ja sagen, kleinere Rollen sind auch attraktiv. Aber es geht ja wirklich um die Rollenbilder und wie Charaktere geschrieben sind und wie man sich die damit identifizieren kann. Aber natürlich, also in Frankreich, die haben ein ganz anderes Modell. Da muss man irgendwie ein Jahr lang so und so viele Stunden arbeiten. Wenn man das hat, ist man intermittent und wird ein Jahr lang.
Was heißt das?
Intermittenz ist dann sozusagen ein Jahr lang hat man ein durchgehendes fixes Gehalt, weil man in dem Vorjahr in einem künstlerischen Beruf so und so viele Stunden erreicht hat. Ne? Also da ist eine ganz andere Wertschätzung von Kultur generell. Das gilt auch für TänzerInnen und Tänzer und so weiter und so fort. Aber klar, das ist auch ein Punkt, warum Rollen zugesagt werden müssen teilweise.
Nochmal ein Punkt, wir kommen dann auch zum Film, für die, die jetzt zuhören, also Vena sagen wir da immer wieder gerne an der Stelle, aber weil du es jetzt so beschrieben hast, auch in dem Gespräch vor 2 Jahren, damals warst du gerade so auf halber Strecke, kann man sagen, das war noch vor den Dreharbeiten, gab es dann trotzdem einen Moment, weil du gesagt hast, du bist jetzt, ich habe es so ausgelesen, all in gegangen, wo du trotzdem mal drüber nachgedacht hast, das wird zu viel, man hätte ja nach dem ersten Jahr auch sagen können, ich lasse es doch bleiben, gab es mal so Überlegungen hinzuwerfen, genau wegen dieser Doppelbelastung?
Also es war immer zu viel, das kann man so sagen, ich meine allein schon der Fakt, alleinerziehende Mutter zu sein. Man verbindet 2 Leben und 2 Verantwortung von 2 Elternteilen in einer Person. Und das ist in jedem Bereich zu viel, auch für alleinerziehende Väter. Ich glaube, da ist immer noch wahnsinnig wenig Sichtbarkeit dafür, was es bedeutet. Und dann einen Kinofilm zu machen, hat mich definitiv über Grenzen geführt. Das habe ich ja auch gesagt, wir wollen nicht über Grenzen gehen. Das ist ja auch so ein Narrativ, dass man seine Grenzen kennenlernt und die überschreitet. Ich will nicht über Grenzen gehen. Vielleicht wollte ich das mal auf der Sportschule, aber das ist irgendwie lange her. Ich weiß genau, wo meine Grenzen sind und ich mag die. Und ich mag Rennrad fahren, wenn ich die Zeit finde. Aber ich brauche keine Grenzerfahrung mehr. Und klar, da waren Situationen, in denen ich bildlich vor Augen gesehen habe, wie ich umkippe, weil ich gemerkt habe, ich würde theoretisch umkippen, aber ich habe mir das nur vorgestellt, weil ich konnte nicht umkippen, weil ich für meine Tochter da sein muss. Und ich habe auch chronische körperliche Beschwerden, die sich damit eingespult haben. Also es gibt definitiv ja, Begleiterscheinung von diesen letzten 4 Jahren. Aber ich hatte nie gedacht, hinzuwerfen. Wir hatten zwar einen Drehabbruch, der war sehr heftig, aber ich habe nie daran gedacht, den Film nicht fertig zu machen, weil ich genau die Relevanz gesehen habe, dass die Perspektive, die ich und die viele Menschen mit Care-Verantwortung haben, und da sind wir dann irgendwie doch eine Gruppe, die einfach im Film nicht vorkommt, dass wir bestehen müssen und weitermachen müssen, dass diese Perspektiven im Film stattfinden, dass sich das Frauenbild, wie gesagt, ändert. Und das war mein größter Antrieb da. Und es ist nach wie vor, weibliche Perspektiven, die von alleinerziehenden Elternteilen zu stärken und das Kino reicher zu machen und mutiger zu machen.
Schlafmangel kann ja Folter sein, ne? Das sind ja Auswirkungen, die härter als Drogen sind. Nochmal zur Verlogenheit der Filmbranche. Also es ist nicht die einzige Branche, die verlogen ist, aber wenn ich mir die Förderstrukturen anschaue und auch die neuen Richtlinien, da werden vor allen Dingen Frauen und die, also ich soll weiblicher, diverser sein. Also nach außen hin das Etikett, ja, wir müssen da jetzt mal mehr Frauen in die Regie bringen und muss diverser werden. Andererseits sind die Arbeitsbedingungen so, wie du sie kritisiert hast. Ist das Etikettenschwindel oder was ist das?
Also ich weiß gar nicht, ob ich die Branche so verlogen nennen würde. Ich denke, dass sich einfach Strukturen über Jahre etabliert haben, wo es wahnsinnig schwierig ist, die Außensicht zu bewahren. Also ja. In welcher Branche sind wir? Es fängt ja damit an, dass es eine Magie des Films gibt, die viele Menschen zum Film führt und die viele Menschen auch unter Bedingungen arbeiten lässt, die sie in allen anderen Berufen niemals ausführen würden. Also da spielt der Film ja mit etwas, was so sehr einzigartig ist, wie wahrscheinlich auch in der Musik. Und deswegen denke ich, wenn man vielleicht in einer gewissen Entscheidungsposition ist, hat man wahrscheinlich auch einen Komfort, den man nicht aufgeben möchte. Da spielen viele Dinge eine Rolle. Und ich denke mir, ich war jetzt Freitag in Stuttgart habe einen Workshop gegeben zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und da saßen eigentlich nur TeilnehmerInnen, die, sag ich mal, betroffen oder die Erfahrung mit Care-Verantwortung und Film haben. Und ich finde es wahnsinnig schade, weil auch aus ökonomischer Sicht da ein Riesenpotenzial schlummert, weil ich denke, es gibt ein großes, ruhendes Publikum. Man hat es an Wunderschönen gesehen, dass viele Menschen sich nicht gesehen fühlen in Filmen, sich nicht identifizieren können mit den Rollenbildern, die hauptsächlich stattfinden, und dass es mehr ZuschauerInnen gäbe, wenn mehr wirklich reale Diversität, was Geschlechter, was Kulturen angeht, dass man einfach mehr Publikum generieren könnte. Und das müsste auch ein ökonomisches Interesse sein, die Branche diverser, familienfreundlicher zu gestalten. Weil wenn im Drehbuchbereich auch diese Geschichten geschrieben werden, zieht es auch faktisch Umstände mit sich, die es für Crew möglicher machen zu drehen. Ich werde zum Beispiel wahnsinnig regional meine Stoffe schreiben. Früher bin ich irgendwie in der ganzen Welt rumgehopst und jetzt werde ich irgendwie so regional wie möglich arbeiten, und die Crew wird es demnach auch, und die eine Familie haben, freuen sich über regionales Drehen, also zumindest die hierher kommen. Von daher sollte es aus idealistischer oder gesellschaftsrelevanter Sicht, aber auch aus finanzieller gesehen werden, dass das notwendig ist, weil man sich satt gesehen hat an dem, was produziert wird, immer noch größtenteils.
Wir steigen gleich ein, weil für dich muss jetzt eine interessante Zeit sein, weil du ja mit vielen Leuten im Austausch stehst. Und wenn wir uns mal die letzten 4 Jahre nehmen vom Drehbuch, du hast ja selbst das Drehbuch geschrieben, auch übrigens wahrscheinlich ein Vorteil, selbst das Drehbuch zu schreiben, bevor man auf fremde Drehbücher angewiesen ist. Das hat ja auch was mit Kontrolle zu tun. Aber wo befindest du dich jetzt gerade? Also vor einem Monat war ja die große Weltpremiere beim Filmfest in Hamburg. Wir haben uns ganz kurz gesehen, als der Film vor Verleiher und Verleiherin in Leipzig Anfang September vorgestellt wurde. Das sind ja alles Ausnahmesituationen. Jetzt bist du im Austausch. Wie ist es jetzt so kurz vorm Bundesstart, einen Monat vorher? Wie geht's dir gerade? Weil du bist ja irgendwie, ich habe das Gefühl, immer noch ein bisschen im Ausnahmezustand.
Ja, kann man so sagen. Es ist schon sehr viel Arbeit für den Film noch, weil ich vielleicht auch ein spezielles Anliegen habe, dass man Arthouse-übergreifend Menschen erreicht. Also im Arthouse-Bereich nischt man sich schon sehr ein. Und ich wünsche mir ganz, ganz stark, dass ein Publikum Wena sieht, die nicht nur irgendwie in sozialen Berufen arbeiten und so weiter, sondern dass der an die Menschen kommt, die gar nicht als Zielgruppe mitgedacht werden. Also dass zum Beispiel Frauen wie Jenny von dem Film erfahren, weil wir hatten ein super schönes Testscreening, wo wir Menschen mit ganz verschiedenen Lebenserfahrungen sitzen hatten. Das war mit das schönste Screening. Und natürlich hängt da viel Herz dran, deswegen ist da sehr viel Arbeit aktuell für Vena. Parallel versuche ich dennoch vorzubereiten mein nächstes Projekt. Wir gründen auch eine Filmproduktion in Weimar, zwei Kolleginnen und ich, nächstes Frühjahr mit der Thüringer Gründungsprämie. Vielen Dank dafür. Und da ist natürlich auch inhaltliche Arbeit. Ich würde gerade fast am liebsten nur recherchieren. Also es wird um das Selbstbild von jungen Menschen in den politischen Zeiten, in denen wir uns befinden, handeln. Und ja, ich freue mich auf Freiräume für die Arbeit und genieße gerade trotzdem so gut, wie es geht, den Herbst, der so schön ist. Also ich versuche wieder mal alles unter ein Dach zu kriegen.
Das aber Licht, oder? Ist das Licht nicht geil?
Mega schön, ja. Oh. Wahnsinn, schöner Herbst. Also ich könnte nur draußen sein.
In welcher Jahreszeit habt ihr in Erfurt gedreht, den Film Wiener?
Naja, wir hatten den ersten Drehblock im Herbst. Und
vor zwei Jahren etwa, ne? Das ist ja doch ein langer Zeitraum, mit dem wir reden.
Genau, und dann hatten wir den Drehabbruch direkt, bevor wir den Garten drehen sollten.
Warum eigentlich der Drehabbruch, wollten wir eben schon fragen?
Wir hatten sämtliche Stresserscheinungen im ganzen Team, auch Corona. Ich hatte Corona, habe dann aber wieder gedreht, hatte aber Herzprobleme, war komplett nicht drehbereit eigentlich. Und hatte dann am Sonntag ist noch meine Kinderbetreuung, in dem Fall der Vater, weggebrochen. Er war auch krank. Also es gab gar keine Möglichkeit. Wir hatten dann einen Tag remote gedreht, wo meine Tochter mit so einer Plastikküche immer so dieses Feuer, das hat so ein ganz schlimmes Geräusch gemacht, aufgedreht hat. Ja, und ich habe am Handy parallel Regie geführt und das war definitiv die Hölle. Da war noch die Producerin dabei, dann waren wir im Park. Ich war wirklich nicht mehr anwesend in dieser Welt. Ich saß an diesem schönen Brunnen mit der Meerjungfrau und habe gemerkt, okay, ist das vorbei. So, und
am alten Angerbrunnen gescheitert?
Nee,
am Stadtpark.
Und wir wussten alle, es ist vorbei, aber auch, weil es gar nicht anders ging. Und das war der Drehabbruch im Herbst. Und da wollten wir den Garten drehen. Der sollte eigentlich etwas grüner und etwas fruchtbarer aussehen. Das haben wir dann im frühen März weiter gedreht. Das war der zweite Drehbuch.
Wir haben fast eine halbe Stunde gequatscht, jetzt müssen wir mal über den Film reden, also worum es eigentlich geht.
Wenn es jetzt ein Film wäre, so interessant, hätten wir jetzt ewig den Prolog gehabt und alle hätten gesagt, Mensch, man sagt ja immer, der Plotpoint muss doch mal kommen, also worum geht's hier denn? Und der Plotpoint ist natürlich dafür ein Plotpoint, oder sagt man es noch so? Also, man sagt nur so, nach 10 Filmminuten muss dem Zuschauer, der Zuschauerin, gibt noch so 1000 Regeln, die man selbstverständlich brechen darf, nach 10 Minuten muss dem Zuschauer, der Zuschauerin klar sein, worum es geht.
Chiara lächelt milde. Ne? So,
du magst diese Regeln nicht.
Nö, was heißt, ich mag die nicht, ich kenne die teilweise einfach gar nicht. Also ich schreibe nicht sehr aus einer Struktur heraus, was aber denke ich dem Film auch, also es tut Filmen sicherlich gut. Und ich sehe immer noch wahnsinnig viel Potenzial im Drehbuchprozess, weil man dort ja auch umso raffinierter in zwei Sinnen schreibt, umso weniger drehen muss, umso weniger schneiden muss. Also wenn man da alles kondensiert, so wie man es möchte, hat man schon viel gewonnen.
Jetzt müssen wir die Geschichte kondensieren.
Genau. Darf ich die Frage dazu stellen, weil ich wollte das nämlich dich erzählen lassen, weil du selber entscheiden sollst, was man überhaupt erzählen darf. Weil es gibt jetzt Leute, Menschen, die zuhören, die den Film ja sehen wollen. Man darf ja nicht zu viel verraten. Deswegen, wie würdest du deinen Film beschreiben, was du sagen darfst?
Es gibt zwei wichtige Ebenen in Vena. Einmal erzählt er die Geschichte von einer jungen Mutter, die konsumiert, die Crystal Meth konsumiert und mit dem Kennenlernen einer Familienhebamme Entzug durchläuft, sich aus einer ungesunden Partnerschaft löst und gleichzeitig vor ihrem Haftantritt steht und die Frage im Raum steht, kann sie ihre Tochter in Haft behalten oder nicht. Das sind die sehr thematischen Bereiche in Vena, aber was noch viel wichtiger war, war die Entwicklung und die emotionale Ebene von Jenny. Also es geht um eine junge Frau, die erstens Mutter wird, eine wahnsinnig vulnerable Zeit in unserem Leben, die einen sehr geringen Selbstwert hat, sich deswegen mit Menschen umgibt, die ihr nicht gut tun und langsam für sich einsteht und versteht, sie muss weg dort, sie muss an Orte, die ihr gut tun, sich mit Menschen umgeben, die ihr gut tun, muss ihre Bedingungen einfordern. Und sie baut Selbstwert auf und Selbstakzeptanz und schafft so letztendlich auch eine Bindung zu ihrem Kind aufzubauen. Und da war immer ganz wichtig auch zu verstehen, dass sie das Kind, also Lexa im Film, nicht als Rettung sieht, sondern sie erstmal sich mögen muss. So. Und das ist die wichtigere Geschichte in Wiener.
Weil du gerade sagst Bindung, deswegen, das muss man einmal klären. Filmtitel, am Anfang ist ja immer der Filmtitel, das Wort Vena bezieht sich auf, ich muss jetzt, das habe ich auch durch dich jetzt quasi erst gelernt, Vena umbilicalis, das ist quasi die Arterie, die, wenn man schwanger ist, die Mutter dann mit dem Embryo verbindet. Du kannst wahrscheinlich besser erklären, also im Grunde die Verbindungsleitung die wirklich zwischen Mutter und Kind, die Nabelschnur.
Nabelschnur.
Danke. Ich war mir nicht sicher, ob das wirklich die Nabelschnur ist.
Meine Großmutter war Hebamme, deswegen.
Genau, die Nabelschnur, aber in der Nabelschnur gibt es ja dann auch nochmal drei Venen.
Deswegen.
Aber es ist tatsächlich als Sinnbild gedacht für die engste Verbindung zweier Menschen, die man eingeht und die positiven Effekte dadurch, aber auch die negativen und auch letztendlich für eine Abhängigkeit, in der wir stehen und aus der wir uns auch in manchen Momenten im Leben lösen müssen.
Ich weiß noch, beim letzten Gespräch, das war, kann ich ja sagen, im Mai 2022, da war schon vieles sehr weit gediehen. Das Drehbuch war fertig, du hast ja schon einen Drehbuchpreis dafür auch bekommen. Es stand auch die Finanzierung weitestgehend. Aber du hast damals noch erzählt, ich muss noch die Hauptdarstellerin finden.
Wirklich?
Und du hast damals E-Casting gemacht, hast gesagt, wir sind gerade dabei, wir reden mit jemandem, es muss kurz vor dem Engagement von Emma Nova gewesen sein.
Ja.
Und weil, das muss man ja sagen, du kannst schreiben, wie du willst, wenn am Ende nicht die passenden Figuren, also die Schauspieler und Schauspielerinnen in dem Fall gefunden werden, die es spielen, dann wird es schwierig. Wie war dein erster Eindruck? Warum Emma Nova? Das muss ja einen Grund gegeben haben.
Irgendwie erinnere ich mich, dass wir zwischen den Drehblöcken gesprochen haben, aber scheinbar
vielleicht war es auch so. Also Mai 2022, weiß ich wie, ich glaube, du hast gesagt, im September legen wir los oder
du
so.
Du hattest massiven Schlafmangel und kannst das gar nicht mehr, du weißt es gar nicht mehr, in Trance.
Ich war in Trance, ja. Also wenn wir da noch die Hauptdarstellerin gesucht haben, dann also vielleicht zum Castingprozess kurz. Ich war bei der Casterin am Anfang, habe sie in Hannover besucht und auf der Couch hat sie als erste Emma Nova vorgeschlagen. Wir haben einen sehr langen irgendwie Bogen geschlagen, um dann zu ihr zu kommen, wobei auch schon beim ersten Casting mit Emma eigentlich ziemlich klar war, dass sie das wird. Sie kam einfach schon als Jenny, hatte irgendwie Nägel, Tattoos, so ein blaues Tanktop. So. Es war einfach auch eine wahnsinnig professionelle Vorbereitung, die sie mitgebracht hat. Und dann hatten wir zuerst auch Paul Wolin für Bolle, was ja auch ein bisschen ungewöhnlich ist, aber es war sehr klar, dass er Bolle spielen wird. Und hatten dann noch ein Konstellationscasting zwischen den beiden, was einfach Magie war, so, war wunderschön.
Das ist interessant, das so nennt man das ja.
Also Konstellationscasting, ob die beiden Schauspielerinnen und Schauspieler miteinander können, gerade genau, wenn es auch sehr intim ist und so, ob die Chemie stimmt.
Ja, genau.
Aha.
Ja, das hatten wir auch
mit. Ein Casting nochmal ist die Auswahl der Schauspielerinnen und Schauspieler.
Okay. Genau, das hatten wir auch mit Emma und Frieda, also das hatten wir auch zwischen der Figur Maler und Jenny, das ist auch nicht untypisch, dass man das macht. Und das war wunderschönes Castingzeit generell super schön und dann war definitiv klar, dass sie das spielen wird, ja.
Und dann ist ja so, das ist jetzt natürlich, wir bleiben jetzt mal so extra, gehen wir ein bisschen weg von der inhaltlichen Ebene, sondern eher zu der Drehebene, weil natürlich musste jetzt in dem Fall Emma Nova auch ihre Figur finden. Und du kannst mal erzählen, Carsten, ich habe uns ja den Film noch nicht anschauen können, werden das aber tun. Es gibt ja, glaube ich, auch eine Geburtsszene im Film, im Helios habt ihr die, glaube ich, gedreht.
Mhm.
Das stelle ich mir alles sehr emotional vor und eng und außergewöhnlich.
Mhm.
Was kannst du dazu sagen?
Ja, wir hatten gestern ein Screening in Berlin, wo tatsächlich unser Geburtsdouble mit ihrem Sohn da war. Also Lara, deren Geburt wir real dokumentarisch gedreht haben, war da mit Damien, der in Vena sozusagen, also nicht live, aber der im Film da auf die Welt kommt. Und der ist jetzt zwei. Also
aber wir sehen in dem Film eine echte Geburt.
Wir sehen in dem Film eine echte Geburt.
Holla.
Und da war gestern das Kind da, der da auf die Welt kommt. Das war schon hyper emotional. Und auch nochmal sie kennenzulernen, und weil ich war bei dem Dreh nicht dabei und auch ihre Motivation, warum sie das macht, das war sehr bewegend. Und ja, das war mein Anspruch tatsächlich, weil ich mich gar nicht gesehen habe nach der Geburt meiner Tochter. Ich hatte das Gefühl, ich weiß als N20-Jährige nicht, wie eine Plazenta aussieht, dass Milch aus der Brust springt. Ich habe mich gefragt, warum sind diese Bilder so mystifiziert und möchte ich die sehen? Ich war dann sehr klar entschieden, dass ich die sehen möchte. Und ich es wichtig finde, dass man sich nicht so allein nach Geburt fühlt.
Auch tabuisiert. Ich habe das Gefühl, wenn man stillen in der Öffentlichkeit, ist immer irgendwie mal ein Thema. Oh, und so, also auf vielen Seiten und eine Geburt. Wir zucken alle zusammen. Also so ein bisschen wie der Tod und die Geburt. Und das wollen wir alles nicht haben. Und so Exkremente und so, das ist alles.
Ja, also es gibt auch nach wie vor sehr unterschiedliche Reaktionen auf die Szene. Mhm. Wir hören eigentlich nur positive Resonanz, aber ich weiß, dass es im Stillen auch Ablehnung gibt. Die wird aber nicht so laut ausgesprochen wie die
Taubisiert, ne?
Und es waren auch spannende Gespräche in der Postproduktion, wo ich auch mit Kollegen gearbeitet habe, die sehr ehrlich gesprochen haben, dass auch der Körperbereich der Frau einfach noch sexualisiert oder in einem erotischen